was wir zu Beginn immer tun, wenn wir eine Meditationsperiode vor uns haben, dass wir uns zunächst einmal ohne große Eile vergewissern, wie der allgemeine Status quo ist, wie es uns geht, allgemeine Beschaffenheit, Körper, Geist, Gemüt, wie sieht es aus bei euch, wenn ihr einen kurzen, umschweifenden Blick auf eure eigene Innenwelt richtet und natürlich auch bemerkt, wie ihr körperlich beieinander seid. Und können dann auch direkt den Körper als Zugangsmedium nehmen, um eben diesen Eindruck des Hier und Jetzt präsent zu sein, mit unserer direkten Erfahrung, um den noch ein bisschen deutlicher zu machen. Es ist ratsam, in dieser Phase die Augen ruhig zu schließen, überhaupt nicht jetzt auf den Schirm zu gucken und einfach euch ein bisschen leiten zu lassen. Wenn ihr mental ein bisschen durch den Wind seid oder vielleicht die mentale Welt etwas diffus aussieht heute Abend, dann nehmt euren Atem vielleicht noch zusätzlich zur Hilfe, um euch wirklich ein bisschen noch mehr zu fokussieren, ohne euch dabei Gewalt anzutun. Aber schon einfach, wenn wir unter klarem Erkennen der Gegebenheiten. Okay, heute Abend sind meine Gedanken, schießen überall hin, sie sind nur nicht hier, direkt bei meiner unmittelbaren Erfahrung. Und das ist die Richtung, die wir einschlagen wollen. Wir sprechen sehr oft davon, eben uns unsere direkte Erfahrung so bewusst wie möglich zu machen. Aber kurioserweise gelingt uns das oft nicht. Oder immer wieder kommt uns was in die Quere. Immer wieder treten Gedankenketten auf, Assoziationen, Gefühle, vielleicht sogar starke Emotionen schwappen auf. Und wir sind wieder auf irgendeiner mentalen Reise unterwegs, ohne dass wir das eigentlich bewusst registrieren. Ich dachte auch eben gerade heute aus aktuellem Anlass, eben Anlass dieses Dhamma-Tages, diese sehr bekannte Zeile uns nahe zu bringen, direkt auch auf die praktische Anwendung hinweist. In Pali ist das diese Zeile Santitiko, Akaliko, Ehipassiko, Opanaiko, Pachatang Vetidabo, Vinyuhi. Diejenigen von euch, die unser Chanting kennen, kennen hoffentlich nicht nur das Chanting, sondern auch die Bedeutung dieser Worte. Santitiko bedeutet offensichtlich im Hier und Jetzt, also ist direkt vor unserer Nase oder sogar noch näher als unsere Nase, was direkt in uns wahrnehmbar ist, was wir erkennen können, was wir registrieren können. Und Akaliko weist eben noch mehr auf diese Direktheit hin. Akaliko ist eben zeitlos, nicht gebunden an Zeit. Und das soll uns nicht in eine Gedankenübung hineinführen. Das wäre fatal. Soll uns noch mehr darauf aufmerksam machen, dass diese Unmittelbarkeit, dass wir in der Unmittelbarkeit Dhamma erkennen können. Dhamma also als Realität, als Wahrheit, als unmittelbare Wahrheit, aber durchaus auch als, man könnte durchaus etwas weiter fassen, als universelles Gesetz, was sich in uns manifestiert, wenn wir von unseren Gewohnheiten etwas ablassen können oder sogar eben vollends ablassen können. Und Ehipassiko, das nächste ist also diese Einladung, die erste Ordination, die erste Aufnahme, das erste Aufnahmeverfahren, das der Buddha zu einem Mönch oder zu seinen ersten Mönchen anwandte, hieß einfach Ehibiko, es hieß komm Biko, komm einfach. So unkompliziert war das damals. Jetzt haben wir ein Riesenverfahren. Und Ehi, jetzt ist auch das Ehi, eine Ehipassiko bedeutet, komm und schau, komm und sieh direkt. Siehst du direkt? Kannst du direkt sehen? Schaust du genau, was Sache ist? Und dann Openaiko, es führt dich weiter. Es führt dich weiter auf dem Pfad des Erwachens, der Verwirklichung, der Erkenntnis, wenn man eben auf diese Art und Weise vorgeht. Und dann letztendlich der letzte kleine Satz, Pachatam Vetitabo Vinyuhi. Ist von allen Menschen, allen menschlichen Wesen, individuell, jeder oder jede für sich selbst realisiert werden kann. Und dann eben am Ende realisiert werden wird, wenn wir konsequent und entschlossen diesen Weg weiterverfolgen in unserem Leben. Und lasst einfach diese Sätze ein bisschen in euch resonieren, was sie bei euch auslösen. Aber lasst euch bitte nicht in endlose Gedanken und innere Kommentare verwickeln, sondern schaut einfach, was diese Art der Ausdrucksweise, der Formulierung, die eben auf unsere direkte Praxis hinweisen, Dhamma-Praxis hinweisen, was da bei euch abgerufen wird. Ist da eine Zuversicht, die in euch entsteht, vielleicht sogar eine Begeisterung? Oder kommt Unsicherheit auf, Zweifel, ob ich das kann, ob ich dazu in der Lage bin? Ob das nicht etwas ist, was vor Jahrhunderten vielleicht eher möglich war, als das gesellschaftliche Leben noch viel einfacher und unkomplizierter war, als es heute ist. Oder was auch immer sonst euer Geist an die Oberfläche spült, registriert es einfach. Lasst euch nicht davon fortschwemmen, sondern bleibt dran in dieser Unmittelbarkeit des Erkennens, des Schauens. Und dann im Laufe, jetzt für die restliche Meditationszeit, die wir noch haben, lasst euch überleiten in einfach dieses sehr aufmerksame Gewahren, sich Bewusstsein der eigenen inneren Welt, ohne seinen Vorlieben oder Abneigungen zu folgen, ohne den inneren Einwänden stattzugeben, ohne vor allen Dingen auf irgendetwas zu warten, dass irgendetwas geschehen möge oder vielleicht sogar nicht geschehen möge. Auch das können wir sehen als vielleicht eine Tendenz, die wir haben, eine kleine oder auch große mentale Gewohnheit. Und vertraut in eure eigene, euch innewohnende Erkenntnisfähigkeit. Also der oder die Erkennende zu sein, anstatt den Erkenntnisprozess in die Zukunft zu projizieren, wo vielleicht irgendwann mal Erkenntnis eintreten wird. Nein, es ist akaliko, ne? Zeitlos. Santitiko, offensichtlich im Hier und Jetzt, nirgendwo sonst, nicht in der Zukunft, nicht in Form von Gedanken an das, was wir vielleicht mal erkannt haben, sondern jetzt. Hört sich einfach an, ist aber eine Aufgabe. Versucht euch also dieser Aufgabe zu widmen für die restliche Zeit und unter eurer eigenen Regie. Bleibt dran, seid entschlossen, ohne rigide zu werden, eng zu werden. Bleibt entspannt, aber mit genügend Energie, die es braucht, um den eigenen inneren Prozess zu begleiten. So, wo immer auch ihr euch gerade befindet, mit eurer Aufmerksamkeit, mit eurem Gewahrsein, ich möchte euch bitten, jetzt langsam die Augen zu öffnen, zum Ende dieser Meditation zu kommen. Mein Glöckchen ist außer Reichweite, deswegen mache ich das heute mal auf diese Art. Orientiert euch in eurer Umgebung. Die Augen geöffnet, bereit, hoffentlich empfangsbereit für das, was da kommen mag. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, ich habe mir gedacht, heute zu beginnen, und zwar euch eine kurze Passage aus einer Lehrrede vorzulesen, so zum Einstieg. Und zwar heißt diese Lehrrede eine Handvoll Blätter. Und zwar geht es das direkt aus dem Leben des Erwachten im Austausch mit seinen Schülern. In diesem Fall sind das Mönche. Einst lebte der Erhabene in einem Wald von Simsapa-Bäumen bei Kosambi. Er sammelte mit der Hand ein paar Blätter auf und wandte sich an die Mönche. Wie seht ihr das, Mönche? Was ist mehr? Die wenigen Blätter, die ich in der Hand gesammelt hatte, oder jene in den Bäumen im Wald? Die Mönche antworten, die Blätter, die der Erhabene in seiner Hand gesammelt hält, sind wenige, ja? Jene im Wald sind viel mehr. Ebenso, Bhikkhus, gibt es viel mehr, was ich durch unmittelbares Wissen erfahren habe. Was ich euch dagegen mitgeteilt habe, ist nur wenig. Und warum habe ich euch das andere nicht mitgeteilt? Weil es kein Wohl bringt, kein Fortschritt im heiligen Leben und weil es nicht zur Leidenschaftslosigkeit führt, nicht zur Entreizung, zur Auflösung, zur Beruhigung, zu unmittelbarem Wissen, zur Erleuchtung, zu Nibbana. Darum habe ich es euch nicht mitgeteilt. Und was habe ich euch mitgeteilt? Dieses Leiden. Dies ist der Ursprung von Leiden. Dies ist das Ende von Leiden. Dies ist der Weg, der zum Ende von Leiden führt. Das ist es, was ich euch mitgeteilt habe. Und warum habe ich es mitgeteilt? Weil es wohlbringt und Fortschritt im heiligen Leben und weil es zur Leidenschaftslosigkeit führt, zur Entreizung, zur Auflösung, zur Beruhigung, zu unmittelbarem Wissen, zur Erleuchtung, zu Nibbana. Mönche, lasst dies also eure Aufgabe sein. Dies ist Leiden, dies ist der Ursprung von Leiden, dies ist das Ende von Leiden, dies ist der Weg, der zum Ende von Leiden führt. Ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Passage vielleicht schon mal gehört haben. Ein sehr schönes Bild, ne? Eine Hand voll Blätter, sehr deutliches Bild und ein ganzer Wald voller Blätter. Und ich muss sagen, als ich diese Geste und auch diese kleine Geschichte zum ersten Mal gehört habe, war ich erleichtert, weil ich dachte, ne, wenn ich die Lehren so umfangreich wären wie die Blätter im Wald, auch nur einem kleinen Wäldchen vielleicht, das wäre eine Aufgabe. Ich glaube, der wäre ich nicht gewachsen, da würde ich mich nicht gewachsen fühlen. Aber so, ne, was man in einer Hand halten kann, ist übersichtlich, es ist zugänglich und man kann sich auch immer wieder sehr schnell dahin zurückführen, ne, wenn man ein bisschen vielleicht diese Hand mit den Blättern aus dem Blickfeld verliert. Und natürlich macht uns diese kleine Passage auch darauf aufmerksam, was eben wir heute als Anlass begehen. Asala Puja, das ist ja jetzt nicht, ist zwar salopp der Dhamma-Tag, aber ist speziell eben gerichtet auf die erste Lehrrede, Dhammacakkappavattana Sutta, also dieses in Bewegung setzen des Rades der Lehre, so wird es am besten, glaube ich, übersetzt. Und das hat der Buddha eben vor langer Zeit damals in diesem berühmten Hirschpark in Sarnath getan, nachdem er direkt nach seinem Erwachen gar nicht so geneigt war, also das zunächst einmal zu tun. Und er hat ja zum Beginn gedacht, als er da saß, in der fantastischen Glückseligkeit seines Erwachens und sich überlegte, was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? Diese Geschichte gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ich kann sie immer wieder erzählen, auch weil es so wunderbar eben mythologische Elemente mit eben angeblich historischen Elementen verwebt. Und ich denke, wir dürfen alle davon ausgehen, dass also das Erwachen des Buddha ein historisches Ereignis ist. Aber dann, was dann danach folgt, das sind so einige Begebenheiten, wo man durchaus sagen könnte, naja, ob das wirklich jetzt historisch authentisch ist, wage ich zu bezweifeln. Aber man muss es auch nicht bezweifeln, wenn man das eben auf die richtige Art und Weise versteht. Man weiß, das sind einfach teilweise Verständnisweisen oder Ebenen, die den Menschen damals sehr zugänglich waren und die wir natürlich auch bis in die heutige Zeit überliefert bekommen haben. Es heißt dann also, als der Buddha erwachte, dann hat er jeweils 7 Tage unter einem bestimmten Baum gesessen. Der erste war ja der berühmte Bodhi-Baum, der Ficus religiosa, wie er auf Lateinisch dann später genannt wurde. Und dann waren es noch einige andere Bäume, ja, ein Baum des Ziegenhirten, sogar 2 Bäume von Ziegenhirten, in denen er saß jeweils eine Woche. Oder der Muchalinda-Baum. Muchalinda ist eben auch eine mythologische Gestalt, wird oft dargestellt in den Buddha-Figuren, wo ein schlangenartiges Wesen hinter dem Buddha ist und ihn beschützt. Also das ist wie eine King Cobra, wie eine große Kobra, die ihren Fächer ausfährt und dann über dem Buddha hält, weil eben ein großes Gewitter im Anzug war, wie bei uns heute hier in Kandersteg. Und diese Muchalinda, so hieß diese mythologische Gestalt, den Buddha also beschützen wollte. Und am Ende eben dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiels hat der Buddha dann den Gedanken gehabt, also ich weiß nicht so recht, das ist, was ich jetzt hier realisiert habe, und es hat mich auch einige Zeit gekostet, hier hinzukommen. Das ist so subtil und so fein. Ich habe große Zweifel, dass es überhaupt irgendjemand nachvollziehen kann oder verstehen kann. Ich glaube, es ist vielleicht am besten, wenn ich einfach hier sitzen bleibe und den Rest meines Lebens eben in diesem wunderbaren Zustand verweile. Der Buddha hatte ja auch Zugang zu wirklich sehr, sehr tiefen Meditationszuständen und konnte also wirklich sich in sehr erhabenen inneren Welten bewegen, rauf und runter durch diese tiefen Versenkungen. Aber, wie es dann oft so ist, in diesen Geschichten, seine Gedanken wurden überhört. In der himmlischen Welt hat jemand mitgehört und hat diese Gedanken mitbekommen und hat sich gedacht, das kann ich so nicht stehen lassen, da muss ich intervenieren. Und dann ist diese Wesenheit direkt hinabgekommen vom Himmel und hat sich vom Buddha respektvoll hingestellt, hätte beinahe gesagt aufgebaut, aber respektvoll hingestellt mit Anjali, Händen in Anjali, und gesagt, ich habe mitbekommen, was der Erwachte jetzt gerade sich eben überlegt hat, aber ich habe mir gedacht, es gibt so viele leidende Wesen auf der Welt, so viele Wesen, die so viel Ungemach erleben, so viel Leidensdruck haben. Könnte nicht der Erwachte aus Mitgefühl mit denjenigen Wesen, die nur wenig Staub in den Augen haben, die Lehre verbreiten, das also weitergeben, was er verwirklicht hat. Das ist jetzt keine wörtliche Wiedergabe, aber vom Sinn her auf jeden Fall stimmig. Und der Buddha hat sich das angehört und gesagt, ja, das stimmt. Es gibt einfach unglaublich viel Leid auf der Welt. Schon damals eben, vor 2600 Jahren, war das nicht viel anders als heute. Hat sich vielleicht auf andere Art und Weise offenbart. Aber Leid war damals vorhanden. Gier, Hass und Verblendung war damals vorhanden. Und deswegen ist es durchaus eine gute Idee, wenn da jemand, der über diese Beschränkungen hinausgegangen ist, vielleicht etwas anbietet. Und der Buddha hat dann gesagt, okay, ich werde das versuchen. Und hat dann wieder selbst mit seinem inneren Scanner, Buddha hatte nicht nur Brahma Sahamriti, übrigens war der Name dieser Gottheit, die da dieses himmlische Ohr hatte und den Buddhas den Gedanken ablesen konnte. Und der Buddha hatte diesen inneren Scanner und hat dann mal geschaut, wer könnte denn überhaupt in Frage kommen, jetzt diese Lehre zu verstehen. Und als erstes kam ihm dann seine ehemaligen Lehrer in den Sinn, die ihm verschiedene Meditationstechniken beigebracht hatten, die aber beide dann sehr schnell ausgestochen hatte, sagen wir mal, in Geschick an Meditationstechniken. Und die wollten ihm beide ihren jeweiligen Schüler und Schülerinnen andrehen als Gefolgschaft. Er sollte also diese Orden übernehmen. Und der Buddha hat da also gedacht, nee, das, beziehungsweise der Buddha to be, der also, er war ja noch nicht der Buddha, er war immer noch Siddhartha Gautama zu der Zeit. Der Buddha hat dann sich gedacht, das kann ich nicht machen, ich muss also weitergehen und den Weg des Erwachens wirklich finden. Und dann eben hat er sich diesem Weg der Askese, der harten Askese gewidmet, wenn es natürlich damals sehr verbreitet war, die völlig entgegengesetzte Richtung von des sich Ergötzen an sinnlichen Dingen, an der Sinnenwelt, an das, was die Sinnenwelt zu bieten hat. Und dann eben die harte Askese, wo eben auch durchaus der Körper direkt verantwortlich gemacht wird für das Leid, was man erfährt. Und dann natürlich das Gefühl gehabt, dass er da mit dem Kopf gegen die Wand rennt und hat dann eben den mittleren Weg gefunden, den mittleren Weg, um es jetzt mal ganz kompakt auszudrücken, hat ihm dann das Erwachen, die Befreiung gegeben. Aber eben nachdem der Buddha also einem als Erwachter weiter den indischen Subkontinent abgescannt hatte, kamen ihm dann eben natürlich seine 5 Ex-Kumpanen in den Sinn, die Mitasketen, mit denen er zusammen war, die sich von ihm getrennt hatten, weil er in ihren Augen ein Weichei war und angefangen hat, wieder normal zu essen, Milchreis zu sich genommen und wieder zu Kräften gelangt und dadurch eben überhaupt erst in der Lage gewesen, aufgrund eines mehr, man könnte sagen, ausgewogenen Lebenswandels das Erwachen zu verwirklichen. Und hat sich dann gedacht, die sind zwar immer noch mit massivster, mit ihren asketischen Praktiken zugange, die brauchen aber vielleicht nur noch einen kleinen Anstoß und dann können sie das kapieren, dann wissen sie vielleicht, können das vielleicht nachvollziehen, wenigstens ansatzweise, was ich realisiert habe. Und dann hat er sich eben auf den Weg gemacht, wusste natürlich, wo sie sich befand, eben in Sanat, im Hirschpark, und hat sie auch gefunden. Unterwegs hat er dann noch eine kleine oder mittlere Katastrophe erlebt, seine ersten Lehrdarlegungen, ja, eine völlige Pleite, wo ihm ein Asket über den Weg lief, dem Buddha ihm auf der Straße entgegenkam, und er war sehr beeindruckt von der Ausstrahlung. Man muss sich vorstellen, so ein Erwachter hat eine sehr machtvolle Ausstrahlung. Wir können versuchen, uns das vorzustellen, wenn wir noch nie einen getroffen haben. Und dieser Mann war sehr beeindruckt und hat dann den Buddha angesprochen und gesagt, ich bin sehr beeindruckt von deiner Erscheinung, von was du ein besonderer Glanz umgibt oder eine Aura, vielleicht würden wir heute sagen. Wie bist du denn dahin gelangt? Wer ist dein Lehrer? Wer hat dir den Weg gezeigt, dass du zu so einer Erscheinung kommst? Und der Buddha hat dann gesagt, ich habe keinen Lehrer, sondern ich bin ein aus eigener Kraft, aus eigenem Bemühen vollkommen erleuchteter, vollkommen Erwachter. Und das kam diesem Asketen so komisch vor, er dachte, der ist ja ganz schön, aufgeblasen, also hat auf jeden Fall gesagt, ja, gut für dich, und es hat sich einfach abgewandt und hat sich nicht weiter für den Buddha interessiert. Und der Buddha hat sich dann wohl gedacht, das musst du also mit deiner Lehrdarlegung jetzt bei deinen ehemaligen Kumpanen ein bisschen anders machen, dass die nicht auch sagen, komm, haben wir alles schon mal gehört. Er hat uns nicht so beeindruckt. Und dann hat der Buddha also diese erste Lehrdarlegung gegeben, also dieses Rad der leeren Bewegung gesetzt, die 4 edlen Wahrheiten und den 8-fachen Pfad. Und ich denke, diese in rudimentärer Form haben wir alle das schon mal gehört. Vielleicht auch gedacht, ja, okay, das ist gut, das ist die Quintessenz der buddhistischen Lehre. Ne? Das ist alles sehr, sehr kompakt und wunderbar da zusammengefasst. Aber ich brauche ein bisschen mehr Material, ne? Das ist mir zu kompakt. Ich fühle mich überfordert, das Ganze irgendwie aufzuschlüsseln oder aufzudröseln, sodass es für mich zu einer realistischen, realen Praxis werden kann. Und ich denke, vielleicht ist man da manchmal etwas zu vorschnell, ne? Und verbringt vielleicht zu wenig kontemplative Qualitätszeit damit, mit dieser Lehre der vier edlen Wahrheiten, ne? Denn wenn man sich da die Mühe macht, die Zeit nimmt, das eben auf sich wirken zu lassen, auch immer wieder sich diesen Themen zu widmen, die dort erwähnt werden, dann kann das durchaus etwas werden, was uns auf unserem Lebensweg begleiten kann. Was natürlich nicht heißt, dass es die einzige Lehrerlegung bleiben soll und sein soll, die uns inspiriert, anregt und Impulse gibt für unser spirituelles Leben, aber doch immer wieder eine Rückbesinnung, wenn vielleicht wir vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen oder vor lauter Blättern, wie es anfänglich hieß, nicht wissen, welche Blätter wirklich wichtig sind, ne? Die Blätter auf der Hand, nicht die Milliarden von Blättern, die da im Wald an den Bäumen hängen und bereits auf den Boden gefallen sind. Und das ist eben das Schöne an dieser Lehrerlegung. Manche Leute sind auch erstmal perplex, wenn sie hören, was überhaupt die erste edle Wahrheit sagt. Sie besagt schlicht und einfach, da ist Leiden, ne? Da ist Dukkha. Und das ist leider so oft missverstanden worden im Sinne von, alles Leben, alle Existenz ist Leiden. Ne? Also als Aussage, die alles umfasst, die grundsätzlich ist. Und ich denke, das können wir ja in dieser umfassenden Form so nicht nachvollziehen, weil wir erleben ja nicht nur Leiden, ne? Wir erleben auch Freude im Leben, wir haben wunderbare Erfahrungen und schöne Erfahrungen und Dinge, die uns erbauen, die uns in unserem Leben wirklich schöne Zustände bescheren. Natürlich wollte der Buddha auf etwas Grundsätzliches hinweisen, deswegen hieß es auch, da ist Leiden, da ist dieses Dukkha im Leben. Und hast du das schon bemerkt, in dieser Tiefe, auf die es hinweist? Nicht nur jetzt, ja, ich bin manchmal etwas deprimiert oder ja, ich war sehr traurig, als mich mein Partner oder meine Partnerin verlassen hat oder ja, ich bin auch manchmal ärgerlich und kann auch durchaus von Ängsten bewegt werden und so weiter und so fort. Ne? Das würde natürlich niemand abstreiten. Aber der Buddha wies eben auf diese grundsätzliche Tatsache hin. Da ist diese Tatsache, dass Unzulänglichkeit, Dukkha in unserer Existenz vorhanden ist. Es ist einfach so. Und ich würde sogar ganz salopp sagen, wenn das nicht so wäre, wären wir gar nicht hier. Ne? Wenn wir also schon befreit wären von Dukkha, wären wir nicht hier. Alle Wesen, die noch nicht befreit sind von Dukkha, nehmen also Manifestation an als Wesen auf dieser Erde und vielleicht noch auf irgendwelchen anderen Erden oder Planeten oder sonst was, von dem wir gar nichts wissen. Aber wir können uns natürlich nur um das kümmern, was wir hier haben. Und wir wissen allerdings, dass wir als menschliche Wesen eine sehr gute Ausrüstung haben. Wir haben eine sehr gute Ausrüstung in dem Sinne, dass wir reflektionsfähig sind. Wir können unsere Erfahrungen, unsere Eindrücke eben vor uns selbst widerspiegeln. Manchmal brauchen wir Hilfe von außen, dass andere uns Dinge widerspiegeln, wenn wir zu bockig und widerspenstig sind und nicht sehen können, wo wir vielleicht festhängen, wo es hapert oder wo wir sehr verbohrt sind, vielleicht an irgendwelche Wahrnehmungen, verzerrte Wahrnehmungen der Realität. Und in diesem Sinne also ist unsere menschliche Situation durchaus auch als etwas Günstiges oder Positives zu sehen, weil wir das eben tun können. Vorausgesetzt natürlich, wir sind eben mit Dingen in Berührung gekommen, die uns darauf aufmerksam machen, diese Reflexionsfähigkeit auch so zu benutzen, dass sie eben zum Wohle, wie das anfänglich hieß, zum Wohle führt, dass sie uns weiterführt, dass sie mehr und mehr Weite und Offenheit und mehr und mehr eben heilsame Gemütszustände erleben, dass sie mehr und mehr von Mitgefühl und Wohlwollen bewegt sind, als von eben negativen Eindrücken. Das sind alles Indizien und Hinweise dafür, dass wir also nicht nur den Pfad begonnen haben, sondern dass sich etwas tut, dass sich etwas bewegt. Und gemeinhin würde ich mal sagen, dass die für die meisten Menschen der Weg der Transformation des Herzens in Richtung Erwachen einer ist, der graduell ist, der graduell fortschreitend ist, wo wir uns entwickeln und entfalten. Nachdem wir also einmal mal Ja gesagt hat, ja, wir haben ein Problem, es gibt ein Thema, das ist eben dieses Dukkha. Aber der Buddha wies auch darauf hin, in seiner sehr prägnanten Art und Weise, dass es Ursachen dafür gibt für dieses Dukkha und dass wir uns das bewusst machen können, dass wir es identifizieren können, wo dieses Dukkha herkommt. Dass es an sehr unrealistischen Investitionen liegt, die wir tätigen, inneren Investitionen, die wir tätigen. Und diese Investitionen berühren oder ja, berühren auf Begehren, auf Verlangen, was sich in verschiedenen Richtungen manifestiert. Das Offensichtlichste ist das Sinnesverlangen und dass wir in der Sinneswelt nicht nur nach angenehmen Erfahrungen suchen, sondern sogar, dass es so weit geht, dass wir in der Sinneswelt ausschließlich nach Erfüllung suchen. Wir denken, dass die Sinneswelt irgendwann uns etwas bereitstellt, was uns letztendlich zufriedenstellen wird. Und das ist gar nicht so sehr ein bewusster Gedanke, denn wenn ich das so ausspreche, kommt mir das selbst schon komisch vor. Mir kommt das ja schon einige Zeit komisch vor, deswegen bin ich ja auch in dieser Situation gelandet, in der ich mich befinde. Dass ich einfach keine Illusionen mehr habe über das, was also die Sinneswelt uns bieten kann. Die kann uns zu gewissen Zeiten, in gewissen Situationen, in gewissen Umständen, mit gewissen Menschen und ohne gewisse Menschen kann es uns bestimmte Zustände bescheren, die für uns erbaulich oder zufriedenstellend sind, temporär und so weiter. Aber irgendwann meldet sich wieder der nörgelnde Geist und dann geht die Suche, die programmierte Wohlerfahrungssuche, wie es ein buddhistischer Altbuddhist aus Deutschland mal beschrieben hat, geht wieder von neuem los. Das Programm, was wir alle in uns tragen. Wo ist das Wohl? Wo kann ich es finden? Ist es da draußen wirklich? Ist es in der Sinnenwelt? Ist es in den Objekten? Und es hat sich ja, wie wir alle so wissen, und wir werden heutzutage immer wieder jetzt sehr prägnant darauf aufmerksam gemacht, durch die Umwelt, in der wir leben, hat sich so verselbstständigt, dass wir durch unser maßloses Verhalten und in der Suche nach materiellem Wohl da draußen das Überleben dieses Planeten in Frage gestellt haben. Und das ist schockierend, oder? Wenn man sich das mal klar macht. Wo das herrührt, dass es also den Ursprung hat im Herzen. Im Herzen von jedem Einzelnen von uns. Ne? Wir sind da mit drin. Ne? Auch diejenigen, die meinen, auf dem spirituellen Weg zu sein, denkt nicht, ihr seid was Besonderes. Ihr seid auch verantwortlich für die Misere. Aber eben als jetzt Dharma-Praktizierende sind wir realistisch genug, um zu sagen, okay, wir können die Welt nicht als Einzelwesen retten. Ne? Viele Leute wollen heutzutage die Welt retten oder die Umwelt retten, wird es vielleicht eher gesagt. Ich finde das ein bisschen anmaßend, das zu sagen, als Einzelwesen die Welt retten zu können. Aber was wir tun können, wir können einen guten Beitrag leisten, zunächst einmal in diesem Generator hier, und das ist unser eigenes Herz, unser eigener Geist, der sein gehöriges Maß dazu beigetragen hat, dass die Welt so ist, wie sie ist. Okay, ich würde mich jetzt vielleicht, wenn ich mich so reden höre, direkt davon distanzieren und sagen, okay, ich habe jetzt über 30 Jahre als Mönch gelebt, ich bin also nicht verantwortlich. Naja, aber in gewissem Sinne schon auch. Ne? Wir leben in dieser Beziehungswelt, in diesem Beziehungszusammenhang. Wir sind verbunden als menschliche Wesen, beeinflussen uns gegenseitig. Aber was ich eben getan habe in den letzten paar Jährchen ist und versucht habe, mich zu bemühen, also diesen Sendeapparat, den wir mit uns rumtragen, unser eigenes Herz, unseren eigenen Geist, eben in Richtung des Heilsamen, des Wohlwollens, der Güte, des Mitgefühls und der Erkenntnis mehr und mehr zu orientieren. Und eben zu schauen, wo liegt der Hase im Pfeffer, ne, wo entstehen die Probleme, eben in diesem Begehren, was sich auf die Sinneswelt, in die Sinneserfahrung richtet. Und dann sind noch zwei andere Bereiche erwähnt, das ist, im Pali wird das bezeichnet als Bhavatanna oder Vibhavatanna, ein bisschen schwierig, manchmal rüberzubringen, was das eigentlich wirklich im tieferen Sinne bedeutet. Manchmal sagen wir im Deutschen, das Werden oder das Nichtwerden, das führt zu vielen Fragezeichen über den Köpfen. Oder vielleicht das Dasein wollen oder nicht Dasein wollen. Und das kann sich auf das große Ganze beziehen, überhaupt Existenz zu wünschen zu wollen oder eben Nicht-Existenz zu wünschen zu wollen. Das kann sich direkt so manifestieren. Manche Leute, die haben wirklich diese Existenz satt. Die wollen sich ihrem Leben ein Ende setzen. Das könnte sie diese Art und Weise in Ausdruck bringen. Und natürlich eine sehr daseinsbejahende Haltung zu haben, zu denken, das ist es wirklich, diese Existenz, die eben von Gier, Hass und Unwissenheit beherrscht, das ist es, das möchte ich eigentlich immer wieder haben. Ich möchte die auf jeden Fall endlos wiedererleben. Das ist eben auch ein Begehren, was durchaus im Dharma-Sinne fragwürdig ist. Aber wenn wir es direkt auf uns beziehen, dann ist dieses Begehren nach Dasein oder eben das Gegenteil, Nicht-Dasein, unsere Erfahrung, die wir machen, ne? Dieses Wieder-Dasein, wieder geboren werden, vielleicht sogar in bestimmten Geistes- und Gemütszuständen, die uns widerfahren. Natürlich nur die, die uns genehm sind, die uns angenehm sind. Und das, was wir als Nicht-Dasein bezeichnen, wir wollen die ausmerzen, wir wollen wehren und sträuben uns mit aller Macht dagegen, gegen diese Eindrücke und Zustände, die uns nicht behagen, die uns missbehagen. Und das ist Begehren, das ist Verlangen. Ne? Das sind Strukturen des Verlangens. Und wenn wir von denen unbewusst gesteuert sind, dann ist Hopfen und Malz verloren. Dann drehen wir uns im Kreis und finden keinen Ausweg. Das heißt also, der Buddha sagt, dieses Verlangen gilt es zu identifizieren, zu sehen, sich im eigenen Inneren, im Herzen bewusst zu machen. Es geht nicht um eine Glaubenslehre hier. Ich glaube, das ist ziemlich klar, das wird immer wieder betont. Der Buddha selbst sagt, ihr müsst mir das nicht glauben, dass das das Problem ist für unsere, in unserer menschlichen Existenz, sondern ihr müsst es erkennen. Ne? Heute zu Anfangs gesagt haben, schaut direkt, ne? Come and see, komm und schaut, der Dharma, die Erkenntnis der Realität, der Wirklichkeit, so wie wir sie erleben, ist unmittelbar sichtbar im Hier und Jetzt. Vorausgesetzt, ihr macht euch die Mühe. Und dann, das ist also dann die, das bezeichnet man gemeint als die zweite edle Wahrheit. Und die dritte edle Wahrheit ist dann also das Ende dieser, wenn diese Strukturen des Anhaftens, des Begehrens ein Ende nehmen, dieses teilweise auch zwanghafte Verlangen, diese automatisierte Verlangen, wenn das ein Ende nimmt und wir also das durch unsere Innenschau, und dann braucht es natürlich die Meditation, die Innenschau. Das geht nicht nur allein durch gedankliches Durchdringen. Das reicht nicht aus. Das ist eine gute Vorbereitung, wenn wir das gedanklich verstehen. Weil wir müssen wirklich zutiefst durchdringen durch unsere meditative Innenschau. Und dann führt uns dieser Prozess dahin, dass sich diese Strukturen von uns lösen. Gemeinhin spricht man umgangssprachlich heutzutage sehr gern vom Loslassen oder Aufgeben und so weiter. Was manchmal suggeriert, dass es etwas ist, was doch irgendwie vom Willen gesteuert ist. Aber ich möchte betonen, dass das der Willen hier nicht das Sagen hat. Unser Wille, wenn der in diesem Bereich interveniert, ist sehr oft gesteuert vom Selbst, vom Ego, von Investitionen, die eben der beschränkten Ichheit innewohnen, sondern sie ist das natürliche Resultat eben der Erkenntnis in der kontemplativen Innenschau. Und dann geschieht praktisch, dann, man könnte eher sagen, dass uns diese Dinge dann loslassen, als dass wir sie vom Willen gesteuert her loslassen. Und in der vierten Ebene Wahrheit haben wir dann den achtfachen Pfad. Und ich glaube, da kann ich jetzt heute Abend nicht ins Detail gehen. Das würde zu weit führen. Dann bleibt uns gar keine Zeit mehr noch, um zu sprechen. Der besteht aus der Ethik. Es braucht ein ethisches Fundament in unserem Leben. Wenn wir das nicht haben in unserem Leben, haben wir ganz schlechte Karten. Für Mönche und Nonnen im Klosterleben ist das sehr differenziert, sehr verfeinert. Das geht in die subtilsten Bereiche des täglichen Lebens und soll dann letztendlich dahin führen, dass es bis in den Geist geht, dort, wo die Absichten entstehen, die Intentionen, die dann eben zum Handeln und zum Sprechen führen. Für euch im weltlichen Leben sind es die 5 ethischen Ziele und die sollten für jeden und jede verbindlich sein. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, davon noch nicht gehört habt, bitte macht euch schlau, es ist sehr wichtig und versucht dafür eine tiefe Wertschätzung zu entwickeln. Das ist wirklich das Fundament für unsere spirituelle Praxis. Und dann gibt es den Weisheitsfaktor, die rechte Anschauung, wie wir ein grundlegendes Verständnis haben, zunächst einmal von eben dieser ersten Lehrrede von den 4 edlen Wahrheiten, dem 8-fachen Pfad, wo wir karmische Gesetzmäßigkeiten wenigstens gedanklich, intellektuell verstehen und wissen, worum es da geht, im kausalen Zusammenhang, Ursachen und Wirkung verstehen, direkt bezogen auf unser Leben. Das sind wichtige Voraussetzungen, dass wir dann diese zunächst einmal noch recht vielleicht oberflächliche Verständnisebene durch unsere Praxis vertiefen können. Und da greift dann eben der Meditationspfad ein, das ist der 3. Teil, wird meist als Samadhi bezeichnet, Sila Samadhi Panya, so heißt dieses Dreiergestirn. Und Samadhi ist nicht nur jetzt die sehr tiefe, fokussierte Meditation, sondern umfasst auch die Achtsamkeit, die Entwicklung der Achtsamkeit, das Entfalten und Wickeln von Bereitwilligkeit, von Energie, ne, dass man also nicht nachlässt, sich nicht entmutigen lässt von kleinen Rückschlägen und so weiter und dranbleibt, bis man also wirklich das Gefühl hat, ja, man ist on track sozusagen, man ist wirklich zu einem authentischen Schüler oder einer authentischen Schülerin des Erwachten geworden. So, und ich denke, jetzt haben wir noch rund 20 Minuten, so wie ich das auf unserer Uhr da oben sehen kann. Ich möchte also meine Reflexion schließen für heute Abend und euch zum Gespräch noch einladen, wenn ihr noch Zeit habt. Ich werde mich wie immer kurz verabschieden und bin dann gleich in anderer Sitzposition wieder da. Also bis gleich.
Ja, ich hätte eine Frage, Ajahn.
Das ist Esther. Okay. Ja. Hallo, Esther.
Ja, meine Frage ist, wie überbrückt man diese Zeit am besten, wo man wohl das intellektuell gut versteht, die Lehre, aber eben nicht in so eine tiefe Sammlung hineingerät, dass man das auch so wie sehen kann?
Ja. Ja, es ist dieses alte Thema, wie tief muss die Sammlung sein, bis man wahre Einsicht hat, ne? Und das ist diese Frage ist natürlich berechtigt, es kann aber noch eine große Falle sein, weil man dieses Maß nicht in Graden angeben kann. Man kann auch nicht sagen, dass es jetzt zwangsläufig das vierte Jhana braucht, um die Voraussetzungen zu haben. Das kann helfen, um die Stabilität des Geistes zu fördern, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Ne? Es gibt auch den Weg, wie du es bestimmt auch schon gehört hast, über die reine Vipassana. Ne? Aber wo man natürlich ebenfalls realistisch sein kann, du kannst ja sagen, okay, Jhana ist vielleicht nicht nötig, gut, ich gehe den bequemen Weg und sitze dann in deinem Vipassana. Vipassana heißt ja präzise sehen, klar sehen, deutlich sehen. Ne? Und eigentlich ist es das Ergebnis, worauf dieses Wort hindeutet, die Einsicht. Und die kann natürlich nur geschehen, wenn man auch deutlich wahrnimmt, was passiert. Ne? Also eine gewisse Stabilität muss im Geist sein. Und wie stark diese Stabilität sein sollte, das kannst natürlich nur du beurteilen. Vielleicht auch durchaus im Austausch mit jemandem, der du vertraust, mit einem Lehrer, Lehrerin oder eben einer guten spirituellen Freundin, ne? wo man dann sich vergewissert, ne, ob das irgendwie Hand und Fuß hat, was man da macht. Oder ob man sich verrannt hat in irgendwelche falschen Vorstellungen, ne, was jetzt man, was für einen Grad an Samadhi man braucht, um überhaupt in der Lage zu sein, Einsicht zu entwickeln. Also der ist nicht so, viele Leute haben auch dann, hören dann vielleicht Dinge oder lesen Dinge und denken, es muss also eine massive, hohe, haben das Gefühl, es muss eine unglaublich hohe Anforderung, eine unglaublich große hohe Messlatte ist angelegt. Das muss man aber nicht so sehen. Ich denke, man könnte durchaus auch in seine eigenen Fähigkeiten vertrauen und es kann natürlich nur geschehen, wenn man eine regelmäßige Praxis hat, ne? Wenn man so nur nach Lust und Laune praktiziert, dann ist das natürlich sehr unrealistisch. Aber wenn man so engagiert ist, und du bist ja engagiert, das weiß ich ja jetzt mittlerweile, dann hat man durchaus gute Aussichten, dass sich das Verständnis im Laufe des Lebens auf jeden Fall vertiefen wird. Ne? Vielleicht nicht so tief, wie man eben diese Messlatte für sich selbst gelegt hat. Ne? Die kann ja, das ist eine Sache, die viele Menschen manchmal stolpern lässt, dass sie sich die Messlatte zu hoch legen und immer das Gefühl haben, ich genüge der einfach nicht. Ich komme da nicht ran. Ne? Aber vielleicht ist das gerade das Problem, dass man sich das eben auf unnötige Art und Weise schwer macht. Es ist ja schon so, ohne diese super hohe Messlatte, herausfordernd genug. Ne? Also von daher würde ich dich also ermutigen, sei dir auch bewusst, ne? Mach dir bewusst, wie hoch deine Messlatte ist. Ne? Hast du sie vielleicht wirklich ein bisschen zu hoch gelegt? Oder kannst du nicht vielleicht sie ein bisschen runternehmen? Oder vielleicht diesen ständigen Monitor, den auch sehr viele Praktizierende haben, ne? Dass man sich ständig irgendwie so auf dem Monitor sieht, wie weit man ist und so weiter. Das ist auch eine vertrackte Sache. Das ist auch ein sehr versteckter Ich-Bezug ständig. Wie weit bin ich denn jetzt? Dass man diese Tendenzen so ein bisschen lernt, zu identifizieren zunächst und dann auch beiseite zu lassen. Man muss sich nicht ständig auf dem Monitor haben, sondern man macht nach bestem Vermögen seine Meditationspraxis. Man hat eben diese Basiselemente, die wir eben angesprochen haben, die guten Grundlagen, ne? Im ethischen Bereich und auch in dem Verständnis, in der Anschauung oder in der Gesinnung. Ne? Ich habe die Gesinnung noch nicht erwähnt, eben die Grundgesinnung, die wir an den Tag legen, um eben dann wirklich eine gute Voraussetzung zu haben, dass sich wirklich was bewegt in unserem Innern im Laufe des Lebens.
Also ich habe weniger den Eindruck, dass ich irgendeine eine Messlatte mir anlege oder ständig schaue, sondern es ist eher so meine eigene Erfahrung, dass es eben noch nicht, dass ich das wohl weiß und kontempliere, aber nicht so durch, also es hat noch keine so durchschlagende Evidenz.
Okay.
Und wenn ich dir so zugehört habe, drängt sich mir das Wort auf oder der Satz, halt weitermachen und geduldig dran arbeiten. Ist das deine Antwort?
Könnte meine Antwort sein, das ist jetzt deine Antwort.
Ja, das ist mir aufgetaucht, als du gesprochen hast. Ja,
ja. Naja, natürlich, das sind natürlich klassische Tugenden, die du da ansprichst. Ne? Geduld ist immer sehr, sehr hilfreich, ne? In allen Lebenssituationen. Ne? Gerade jetzt, ne? Heutzutage, in der aktuellen Situation, ne? Haben viele Leute keine Geduld mehr. Ne? Mit der, ein sehr aktuelles, praktisches Beispiel. Und das ist nur eine Pandemie. Nicht mehr. Ne? Was wir machen, das ist ein bisschen mehr als eine Pandemie. Wir wollen also den Geist zum Erwachen führen. Das ist auch eine ziemliche, ist, ne, wenn man so will, auch eine ziemliche Ansage, ne, an Mara und seine Armeen. Ne? Wie ich anfangs sagte, die drei Mönche, die da neu ordiniert worden sind, haben in der Zeremonie, durch die Zeremonie diese Ansage gemacht. Aber das ist natürlich erstmal nur die Ansage, aber du machst noch eine deutlichere Ansage durch deine Praxis. Ne? Wenn Mara dich praktisch nicht mehr finden kann. Ne? Mara findet dich nur so lange noch, die Restbestände von Gihas und Verblendung in deinem Herzen vorhanden sind. Dann sag mal, ja, gut, gut, weiter so, mach weiter. Dann bist du weiter Angehörige meines Reichs. Aber ne, wenn du dich langsam allmählich herausbewegst, dann heißt es vielleicht, dass zwischendurch immer wieder dann massivere Attacken kommen, einfach weil, um jetzt eben wieder mythologisch zu sprechen, Mara Angst hat, dich aus seinem Reich zu entlassen. Das sind dann also diese, oft diese ne, Zweifel, die kommen oder Unruhe oder Ungeduld. Ne, plötzlich haben wir die Nase voll und wollen uns nicht mehr mit Dingen rumplagen und so weiter. Ne. Das sind dann so, komm, komm zurück, du kannst mir nicht entweichen. So. Ich glaube, du bist schon auf der Spur. Ich habe dich jetzt schon so oft gehört. Ne? Und das, was du so zum Ausdruck bringst, ist doch ein ziemliches Engagement und eine klare Ansage, dass du das willst. Ne? Also auf der einen, da ist der Wille gut im Spiel. Ne? Man muss es wollen auch. Ne? Aber irgendwann natürlich in der Praxis, dann muss man mit dem Willen umgehen lernen und die Begrenzung des Willens sehen. Aber erst mal zusammen, ja, ich möchte wirklich frei werden. Ne? Ich möchte nicht mehr von diesen Herzenstrübungen beschränkt sein. Das ist ein gutes Statement zu machen für sich selbst. Und das hören die dann auch da oben, ne? oder wo immer die sind. Dann, die hören ja immer mit, lauschen immer mit.
Danke, Tim.
Gerne, ja. Tschüss. Ja?
Kannst du mich okay. hören?
Hallo, Erik, ja.
So, meine Frage ist, dass ich möchte immer die buddhistischen Sutras, die eigentlichen Sutras, lesen, aber ich fand es immer schwer und es ist leichter, ein Buch, das zusammenfasst oder erklärt diese Sutras.
Erik?
Ja?
Hörst du mich noch?
Ja, ich höre jetzt. Yes.
Du warst gerade weg kurz. Okay. Also was ich sagen wollte, ist, dass man sich ruhig Zeit nehmen kann und sich da langsam, man muss sich nicht von diesem ich sollte, ne? Diese ich sage immer auf Englisch, dieses Shuddhism anstatt Buddhism, ne?
Ja.
Macht man dann Shuddhism, das ist nicht gut. Das ist leidvoll. Dann lieber versuchen, wie kann ich mich so langsam daran arbeiten, ne? Es gibt sehr schöne, zum Beispiel ein sehr schönes Buch von Bhikkhu Bodhi, wo so in etwas komprimierter Form man an die Lehrreden rangeführt wird. Ich glaube, es gibt es sogar auf Deutsch, ins Deutsche übersetzt. Also so etwas zum Beispiel kann einem helfen, nur so als Brücke, bis man dann vielleicht bereit ist, auch dann längere Sutten zu lesen, wo dann eben diese Wiederholungen drin sind. Das weiß man ja, das ist halt so, es ist eine orale Tradition und eben in den Originaltexten ist man halt dieser oralen Tradition sehr treu und möchte das nicht irgendwie verkürzen, aber eben, man kann sich da so ein bisschen rantasten, das würde ich empfehlen, ne? Und sich nicht natürlich außer Acht lassen und dann vielleicht auf diese Art und Weise einen Zugang finden, ne? Und nicht unter diesem Schuldismus-Impuls sein. Ne? Das ist ja unnötiges Leiden, was man direkt dann abschneiden kann, indem man einfach einen anderen Zugang findet, ne? Um von den Lehrreden dann auch profitieren zu können. Mhm. Ja?
Na gut, ja. Weil ich denke, ich immer sollte dieses lesen, ja?
Ja.
Eine echte buddhistische Praxis zu machen.
Ja. Ist auf jeden Fall, ja. Aber es ist ja nicht etwas, was man nur lesen sollte, ausschließlich. Aber man sollte auf jeden Fall es einmal gründlich gelesen haben. Und dann, ich sehe dann mehr so, dann, wenn man das durch hat, dann kann man es mehr so als eben Referenz nehmen. Ne? Man hat Zugang dazu, wenn man irgendetwas wissen möchte, sich auf etwas aufmerksam machen möchte. Heutzutage kann man sehr gut suchen im Internet, weiß man sofort, hat man den Hinweis, wo das zu finden ist. Ne? Und wenn man nicht gerne am Computer liest, kann man dann eben an den Bücherschrank gehen und sich das entsprechende, die entsprechende Nikaya raussuchen, ne? Auf diese Art und Weise. Klar, es ist gut, die zu lesen. Und ich würde sagen, geh sie ruhig eine nach dem anderen durch. Mhm. Fang mit der Majjhima an, dann die Anguttara, dann die Samyutta. Die Digha-Nikaya kann man noch nebenbei lesen, da sind sehr schöne mythologische Elemente drin, kosmologische Elemente, sind sehr viele schöne Stories drin. Und dann noch die anderen zusammengefassten Lehren in der Kuttaka-Nikaya, ne? Wo Dhammapada drin ist und Sutta-Nipata und so weiter. Mhm. Die können allerdings sehr gerne so ergänzend gelesen werden. Dann hast du ein sehr schönes Paket, was dich dein Leben lang unterstützen wird. Okay. Ja?
Ich werde das probieren.
Das probier es einfach mal aus, genau. Ja, sehr gut, Eric. Okay. Schönen Abend noch. Wir haben übrigens heute Abend vor, aufgrund des besonderen Anlasses, unsere Meditation bis um Mitternacht zu verlängern. Das sage ich auch hier bewusst an die Anwesenden gerichtet hier im Raum. Das geht dann jeweils an den Voll- und Neumondtagen machen wir das sowieso, aber heute ganz besonders. Und wir laden euch alle dazu ein, da wo immer ihr seid, das auch zu tun. Auch wenn man den Vollmond heute nicht sehen wird, bei uns sind die Wolken wirklich sehr dicht und dick. Aber bei euch kann das ja vielleicht anders sein. Und diesen Abend dann in Wechseln, in Sitz- und Gehmeditation zu verbringen. Also in diesem Sinne, es ist 9 Uhr, pünktlich, wie wir das hier in der Schweiz gewohnt sind. Sagen wir Tschüss an euch alle und bis demnächst.